Hallo Frau Birch.
Hallo.
Was hat sich an der Lage in Afghanistan denn geändert, dass die Taliban den Hilfsorganisationen nun Schutz gewähren?
Also dieser Winter war sehr hart und es gab auch einige Lawinen zum Beispiel und Schneeabgänge. Gerade jetzt im Februar in der Provinz Nuristan, die sehr abgelegen ist und wo es kaum Hilfskräfte hinschaffen, weil sie abgelegen ist und weil sie eben sehr gefährlich ist. Und da gab es über 50 Tote, aber auch in anderen Gebieten. Es war insgesamt ein harter Winter und dieser harte Winter trifft auch noch auf eine Situation, dass wir über 1 Million Menschen sozusagen in Bewegung innerhalb von Afghanistan haben. Das sind hunderttausende Binnenflüchtlinge, die innerhalb des Landes im letzten Jahr vor Kämpfen geflohen sind. Und das sind auch noch hunderttausende Afghanen, die aus dem Iran oder aus Pakistan zurückgekehrt sind. Bestenfalls leben sie in Zeltstätten, in Zeltcamps, haben oft nur eine unzureichende Ernährungsgrundlage und auch keine Heizmittel.
Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen konkretisieren, weil wir uns das, glaube ich, sehr schwer vorstellen können. Was bedeutet denn eigentlich ein harter Winter in Afghanistan?
Ein harter Winter in Afghanistan heißt zum Beispiel für sehr abgelegene, auch Berggebiete, dass die Straßen verschneit sind, dass keine Lebensmittel nachkommen werden können, wenn es zu kalt ist. Zum Beispiel kann ein Schneesturm die Zufuhr von Energie abbrechen, das heißt also von Strom, das heißt, es gibt keine Möglichkeiten zu heizen. Es kann dann, wenn es auch verschneit ist, auch kein Holz gesammelt werden. Das heißt, es ist kalt. Es gibt keinen Zugang zu Lebensmitteln und auch keinen Zugang zu Medizin. Und auf der anderen Seite eben auch genau für Hilfslieferungen, das ist genauso schwer, dass eben Hilfslieferungen dann auch schlecht durchkommen können. Es gibt einige Interviews vom letzten Jahr, wo Binnenflüchtlinge, Eltern gesagt haben, wir haben Sorgen, dass unsere Kinder den Winter nicht überleben werden, weil wir nicht heizen können, weil wir nicht genug Lebensmittel haben.
Und dennoch hat die Taliban jahrelang Organisationen, die der notleidenden Bevölkerung helfen wollten, an der Arbeit behindert. Was für ein Ziel haben Sie denn eigentlich damit verfolgt?
Ich denke, man kann es nicht verallgemeinern, dass grundsätzlich Taliban die Arbeit von NGOs behindert hat. Das muss man auch von Region zu Region sehen und auch von politischer Situation zu Situation in den verschiedenen Regionen. Es gibt einen Ansatz zu sagen, dass eben Taliban letztendlich die Regierung ja nicht akzeptieren und sozusagen verhindern wollen, dass die Regierung mit Basishilfe zum Beispiel in die verschiedenen Regionen kommen, um dann Einfluss auf die Gesellschaft und die Menschen dort auszuüben. Das heißt, sie wollten sozusagen diesen Kontakt von der Regierung und der Bevölkerung durchbrechen. Das ist so ein Ansatz. Zum anderen gab es auch die Fälle, und dass die Taliban oder auch andere Milizengruppen, das sind nicht nur Taliban, entweder Schutzgelder einklagen wollten oder auch der Verdacht bestand, dass zum Beispiel die NGOs als Spione tätig sind und nicht rein als Hilfsorganisation tätig sind. Oder eben westliche NGOs, die bezeichnet werden, dass sie sagen, naja, sie wollen westliche Werte in die Länder bringen oder in die Regionen bringen. Etwas, was eben bei einigen Taliban auch nicht gut angesehen ist. Aber es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, es ist jetzt nicht pauschal zu sagen, sie haben vorher immer gegen sämtliche NGOs gekämpft. Das ist sicherlich nicht der Fall. Auch da gab es mal Absprachen, auch zum Beispiel vom Roten Kreuz, die dann auch mittlerweile mit lokaler Unterstützung vor Ort auch Absprachen getroffen haben, dass sozusagen auch humanitäre Hilfe möglich ist.
Und dennoch scheint dieses Versprechen, was jetzt gegeben wurde, etwas überraschend. Woher kommt das denn, also dieser gefühlte Sinneswandel?
Ja, das ist interessant. Aus meiner Sicht ist es nicht so ein Sinneswandel, ich jetzt länger mit dem Thema mich befasse, aber ich sehe durchaus, ne, dass es aus der Sicht so erstmal als Sinneswandel wirkt. Ich denke, das ist auch in dem Kontext zu bewerten, dass die Taliban versuchen, sich mehr Legitimität bei der Bevölkerung auch zu erschaffen. Das heißt sozusagen, dass sie damit letztendlich auch zeigen wollen, dass sie sich für die Bevölkerung in Afghanistan einsetzen. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es auch ganz stark zu bewerten.
Aber das heißt, dass man diesem Versprechen schon trauen kann, oder?
Dieses Statement ist auf der Seite veröffentlicht von der Taliban-Führung. Das heißt, es ist etwas, was wahrscheinlich die Taliban-Führung dahinter steht. Das heißt aber nicht, dass sämtliche Twitter-Gruppen und Kommandeure auch grundsätzlich dahinter stehen müssen und dass sie es auch umsetzen werden. Es ist ein Mittel, um sozusagen auch Werbung zu machen, also für sich selber und für die Bewegung selber. Wie weit das abzuleiten ist im praktischen Umgang, das ist schwierig zu beurteilen. Also ob die Kommandeure das umsetzen, ob auch von der afghanischen Sicherheitskräfte, ob sie es auch ermöglichen, dass es umgesetzt wird. Also es ist nicht immer einfach zu sagen, wer zum Beispiel auch NGOs angreift. Im letzten Monat sind afghanische Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes getötet bzw. entführt worden. Und das waren wahrscheinlich nicht die Taliban, sondern der IS, der dort vor Ort ist. Also es ist auch nicht immer zuortbar, wer jetzt eigentlich welche Anschläge zum Beispiel verübt oder wer die Arbeit von NGOs verhindert.
Die Taliban versprechen Hilfsorganisationen, sie in Ruhe zu lassen, um notleidenden Afghanen helfen zu können. Was hinter dieser Entscheidung stecken könnte und wie die Lage in Afghanistan ist, darüber habe ich mit Nicole Birch gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Gerne.